Von wegen Winter is coming. Die Formel 1 ist schon da. Die Wintertestfahrten sind vorbei und wir werfen einen Blick voraus auf die kommende Formel 1 Saison. Und jetzt ab ins Studio.
Es ist fast soweit. Die Formel 1 Saison in einer Woche geht's los. Testfahrten waren ja schön und gut, aber jetzt gibt's dann richtig Racing und richtig Rennaction auf der Rennstrecke. Hoffen wir jedenfalls, dass es das gibt.
Sollte es.
Wir werden es auf jeden Fall abwarten und hoffentlich mit euch zusammen genießen. Christian ist dann in Australien vor Ort. Flo arbeitet hier bei uns im Büro mit Jonas und allen anderen zusammen, damit ihr genügend Sachen zu lesen habt und natürlich auch Videos hier zu schauen habt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die neue Saison wie wir. Und wir geben euch jetzt eine Woche vorher so ein bisschen Einstimmung, eine kleine Diskussion, was uns alles so in diesem Jahr bewegt oder auch nicht bewegt. Und ja, starten wir noch ganz kurz nach den Testfahrten mit dem typischen Favoriten. Wer sind unsere Favoriten? Ferrari, Red Bull, Mercedes, wieder? Wer weiß.
Williams ganz gerne. Ich glaube, Ferrari muss sich in diesem Jahr den Schuh des Favoriten anziehen. Also ja, sowohl auf eine Runde sah es gut aus, als auch auf den Long Runs. Und was halt viele beeindruckt hat, war, dass sie einfach sofort schnell waren. Also die sind hingekommen. Doktor hat gesagt, jetzt hätten die schon eine Testwoche davor abgespult. Wollen wir mal nicht unterstellen. Aber das war schon beeindruckend. Wenn man die Fahrer sich angehört hat, die von der Balance geradezu geschwärmt haben, ja, das hört sich schon nicht allzu verkehrt an. Also ich glaube, für uns alle Ferrari als Favorit, oder?
Ja, Favorit. Ich würde es noch gar nicht so stark von Mercedes einordnen, weil letztendlich Mercedes war dann beim Test, zumindest was die absolut schnellste Zeit angeht, ich meine, noch näher als 3000stel kann man, glaube ich, nicht ranfahren.
Das war ja, schon ja, doch, es gibt 2000stel, es gibt 1000stel, ja, und es gibt zeitgleich.
Also. Oder man kann auch schneller sein. Aber ja, dass Mercedes dann auch ausgepackt hat bei den Testfahrten, war, glaube ich, gut zu sehen, dass sie doch nicht so weit weg sind, wie das am Anfang den Anschein gemacht hat. Und abschreiben darf man die niemals. Also ich würde das Ferrari noch nicht in der Favoritenrolle sehen, aber ich sehe halt Ferrari und Mercedes zusammen vorne, auf jeden Fall vor Red Bull.
Für das erste Rennen, wenn man von einem Favoriten spricht, soweit man das nach Testfahrten überhaupt machen kann, weil es sind nun mal nur 8 Tage, an denen getestet wurde und wenn sie testen, fahren sie nun mal nicht unbedingt auf die allerschnellste
nur
Zeit.
Nur 8 Tage.
Ja, nur 8 Tage. Denkt mal, was vor 10 Jahren los war oder vor 15 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, wo wirklich in Fiorano jeden Tag Luca Badoer und Co. unterwegs waren und wo Ferrari auf 3 Strecken gleichzeitig getestet hat. In Barcelona, in Jerez und in Fiorano.
Als Schumi am Freitag von Monaco noch zurückgeflogen ist nach Fiorano
dann auch vor um einen Shakedown zu fahren, weil damals waren auch noch Shakedowns erlaubt am Rennwochenende, ab Donnerstag. So. Das als kleiner Exkurs in die Vergangenheit. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Da gibt es nur 8 Testtage, auch wenn das anstrengend für dich ist vor Ort. Aber es ist noch nicht richtiges Racing. Das, wie heißt es so schön, 2 Euro ins Phrasenschwein. Sieht man erst am Samstag in Melbourne nach dem Qualifying, wer wirklich wo steht. Aber aktuell Ferrari Favorit. Ja, Mercedes am Ende nochmal aufgezeigt. Ja, sie können es noch. Im letzten Jahr habe ich es ein bisschen anders gesehen, auch wenn es bei den Tests noch nicht so ausgesehen hat wie jetzt. Mercedes trotzdem noch als Favorit, war ja dann auch am Ende in Melbourne so, auch wenn sie im Ergebnis das nicht wieder gespiegelt hat. Vielleicht läuft es ja dieses Jahr andersrum. Aber würde sagen, Ferrari ja, aber es könnte trotzdem eng werden. Auch wenn Lewis jetzt schon wieder Aussagen getätigt hat, Lewis Hamilton, dass die Abstände insgesamt geringer geworden wären. Ich weiß nicht genau, woher er das wissen will und wie er das abschätzen will, was sie da für interne Daten gemacht haben oder was bei ihm internen Daten im Kopf los ist.
Ich zitiere an der Stelle gerne Nico Hülkenberg, weil wir wieder alle gekommen sind, engstes Mittelfeld aller Zeiten, unsere Lieblingsformulierung
das
aller Zeiten.
Das geht nicht. Kurzer Hinweis für alle euch, wenn ihr Kommentare schreibt oder sonst wo verwendet, aller Zeiten würde ja bedeuten, auch in Zukunft. Und es wird immer noch mal enger.
Also aller Zeiten gibt es nicht. Also, aber trotzdem haben alle gesagt, engstes Mittelfeld aller Zeiten. Wir werden dann in der Geschichte, das ist ja quasi das richtige Pandora.
Korrekt.
Hülki hat gesagt, Quatsch, er ist sozusagen Mittelfeldexperte. Er fährt sein ganzes Leben lang schon im Mittelfeld der Formel 1 und es war schon immer eng. Womit er eigentlich recht hat.
Ja.
Die Frage ist, ist es nur im Mittelfeld eng oder ist das Mittelfeld auch näher an die Top-Teams rangerutscht? Und das ist so ein bisschen die große Frage.
Und das ist relativ unklar aktuell.
Ja, also Lewis hat gesagt, ich meine, früher war es sehr, sehr klar, die vierte Kraft, die meistens so eine Sekunde, 1,23 hinter den Top-Teams, also sehr, sehr weit weg. Und Hamilton hat gesagt, naja, die sind jetzt teilweise bis auf 1/2 Sekunde dran. Und wenn die natürlich den Rückstand halbiert hätten, das wäre eine ganz schöne Hausnummer, wenn dem so wäre. Wo er das her hat, Keine Ahnung, vielleicht hat er sich das ausgedacht. Vielleicht hat er auch GPS-Daten irgendwo gesehen, die auf irgendeine Art und Weise aussagekräftig waren bei den Testfahrten.
Man früher hätte er die getweetet in McLaren-Zeiten.
Früher hätte er die wohl getweetet, genau. Aber wie gesagt, das wäre natürlich, es wäre wünschenswert, wenn die näher dran wären.
Also auf jeden Fall, wir wollen ja eine spannende Saison und wir wollen ja eigentlich auch Red Bull noch mit dabei haben, mindestens, dass die zu dritt kämpfen.
Also ich habe tatsächlich auch zwei Erklärungsansätze, wieso es tatsächlich so sein könnte, dass das Mittelfeld enger drin ist. Zum einen die Satellitenteams, ist das der schönere Ausdruck, statt B-Teams oder
Video-Teams? Vielleicht wirst du dafür nicht von Franz Tost geköpft.
Sagen wir Satellitenteams, die ja immer mehr wieder in Mode kommen, Alpha, Haas ja schon seit Anbeginn, Toro Rosso, dann vielleicht jetzt auch Force India ein bisschen oder Racing Point, gerade auch gerettet, Racing Point. Also, dass da die Kooperationen mehr Früchte tragen und dadurch der Abstand erstens kleiner wird und zum anderen haben wir auch Einschnitte in die Komplexität der Aerodynamik. Dadurch funktionieren die Autos aerodynamisch ein bisschen anders und natürlich kann ich dann immer noch einen Unterschied machen, aber vielleicht ist dieser Unterschied nicht mehr ganz so komplex wie zuvor. Man hat es ja optisch schon gesehen, den Unterschied auch zwischen dem Top-Auto und den anderen teilweise.
Das sieht man heute noch bei Williams.
Und tatsächlich sieht man da wirklich den gravierenden Unterschied zu allen anderen. Aber vielleicht ist das ja auch so eine Schraube, wo ich sage, dass die kleineren Teams nicht mehr ganz so abfallen, dass man sich die Performance nicht mehr so stark erkaufen kann wie zuvor. Also das ist vielleicht ein Erklärungsansatz. In Melbourne werden wir dann alle sagen, so ein Quatsch hat der Zeit, der Abstand ist noch viel größer.
Aber, eine Sekunde, alles platt gemacht.
Es ist Versuch.
Genau, weil je filigraner die Sachen sind und je ausgefeilter, desto größer ist der Vorteil für die Top-Teams, die halt die Ressourcen dafür haben, das Geld, das Budget dafür ausgeben. Und da kann dann ein Racing Point nicht mithalten, auch wenn Lawrence Stroll da jetzt Geld reinbuttert und sie sagen, sie haben so viel wie noch nie.
Und haben sogar mal eine aktuelle Windows-Version, weil sie neue Laptops haben und so weiter, haben sie selber gesagt. Also wir machen uns nicht lustig, sondern das haben sie selber gesagt.
Das sind eben Fakten, bei so einem kleinen Team spielt auch das Geld für einen neuen Laptop eine Rolle.
Klar.
Sollte man immer bedenken, dass sowas auch wichtig ist, auch weil öfter mal Diskussionen in den Kommentaren waren, mehr Rennen, wir wollen 25 Rennen, mehr Rennen, jedes Wochenende Formel 1. Es ist alles, kostet alles Geld und es sind auch Menschen betroffen bei dem Ganzen. Jetzt nicht nur wir pfeifen hier, sondern auch in den Teams, die da arbeiten, bis zu 1500 Leuten, allein bei Mercedes in zwei Werken. Und die arbeiten auch alle rund um die Uhr und reisen durch die Welt und sind nicht zu Hause bei ihren Familien.
Da kommt natürlich das Gegenargument, ja, mehr Rennen bringt noch mehr Geld, ist aber nicht ganz so. Das steigt alles nicht linear miteinander an und so weiter. Deswegen ist es ein schwieriges Thema.
Genau. Und deswegen schauen wir lieber wieder auf die Saison und nicht auf die schwierigen Themen. Favoriten haben wir gesagt, Ferrari sind wir uns, denke ich, einig. Aber Favorit hat natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Favorit heißt nicht, dass sie eine Sekunde vor allen anderen fahren oder vor Mercedes und dann nochmal eine Sekunde. Sondern, ja, sie sind der Favorit, dass sie die Pole holen, wäre keiner überrascht, egal welcher Fahrer. Aber wenn sie jemand anderes holt, ist durchaus noch möglich. Die Frage ist, wie spannend wird es und was ist mit Red Bull los? Kann Red Bull nochmal was geben, Flo?
Also in diesem Jahr jetzt noch nicht. Die werden ihre, das habe ich in einem anderen Video schon gesagt, die werden ihre 2, 3 Siege vielleicht doch noch einen mehr oder so holen. Aber dass die jetzt von Anfang an da mithalten können, glaube ich nicht.
Flo, ich habe an der Stelle eine Nachricht für dich. Ich habe den Doktor getroffen bei den Testfahrten und er hat das Video offenbar gesehen. An der Stelle auch schönen Gruß, wenn auch dieses Video geschaut wird. Und er hat gesagt, er geht mit dir eine Wette ein. Ja, fünf Siege gerne. Mindestens, hat er gesagt. 5 Flaschen Champagner.
Welcher Champagner?
Pro Sieg.
Ja, bei Red Bull gibt es nur das Beste.
Habe ich nicht.
Aber dort ist man überzeugt davon, es wird besser laufen. Nach den Testfahrten sehen sie sich tatsächlich auch auf Platz 2 vor Mercedes, hinter Ferrari, aber vor Mercedes.
Das ist schon eine ziemliche Anmaßung.
Aber es ist selbstbewusst, haben wir so.
Ja, selbstbewusst, aber es ist ein Top-Team, sie müssen das eigentlich
machen. Ja, das ist ihr Anspruch, das ist
richtig. Und besser als wie andere ehemalige Top-Teams, die nur über den Motorenpartner jammern, Blick Richtung Woking. Man muss halt was tun und die Leute nicht alles nur schlecht reden.
Und so eine Ansage ist uns eigentlich auch lieber als Tiefstapeln.
Genau. Das stimmt auch, ja.
Also mit Totos Tiefstapelei.
Ja, das nervt natürlich. Ja, das ist richtig. Ich bin da auch voll bei Red Bull. Ich meine, das ist deren Anspruch, dass die ganz voll mit. Die haben auch meines Erachtens nach sogar den besten Fahrer am Feld. Max Verstappen ist für mich schon so, glaube ich, derjenige, der da alles platt machen kann, wenn man das richtige Auto gibt.
Vielleicht der schnellste, ob der beste, schnellste, kompakteste. Ja. Das ist wieder
Das Gesamtpaket.
Definitionssache.
Also, Ende letzten Jahres ist er schon wie ein Champion gefahren, fand ich. Da hat dann alles gestimmt so. Da muss er auch bei bleiben. Von der Pace her ist der Junge schon absolut, wie soll ich sagen, Sonderklasse. Und ja, aber wie gesagt, um eine WM mitfahren, dafür muss man von Anfang an voll dabei sein. Und das glaube ich bei Red Bull noch nicht. Vielleicht in der zweiten Saisonhälfte, wenn sie wie immer ihr Entwicklungstempo beibehalten können, dass das geht. Aber ganz am Anfang sehe ich die halt doch noch relativ klar hinter Ferrari und Mercedes.
Das ist auch dann auch eine Gefahr, dass Ferrari das erstmal beweisen muss, dass sie das können. Red Bull hat es letztes Jahr bewiesen, dass sie aufgeholt haben und dass sie dann Rennen gewonnen haben. Okay, sie haben am Anfang auch gewonnen, aber das war ein bisschen die Umstände mit dabei. Mercedes hat letztes Jahr aufgeholt und bewiesen, dass sie nicht nur vorne wegfahren können, um dann das beste Auto zu haben. Ferrari muss das noch beweisen. Sie sind dann abgefallen und hatten ihre Delle da mit Singapur und wir wissen nicht genau, was los war.
Also es ist ein interessanter Punkt. Auch Lewis hat ja gesagt, vielleicht ist es ja, vielleicht sind sie jetzt auch so gut und vielleicht so vorne, weil sie früher ihre Ressourcen auf 2019 verschoben haben. Ich würde es nicht ausschließen, um ehrlich zu sein. Wenn die ein bisschen früher realisiert haben, okay, mit dem WM-Titel wird es vielleicht nichts, dass man dann gesagt hat, okay, lass uns auf 2019 schauen, ist natürlich dann die Frage, wenn es gut läuft, ob es dann wieder so läuft oder ob sie sagen, okay, wir ziehen komplett durch und ob sie dann mit dem Entwicklungstempo von Red Bull und Mercedes Schritt halten können.
Wir haben eben schon gesagt, wenn uns gefällt es, wenn Red Bull optimistisch und selbstbewusst ist und nicht lieber hier die Mercedes-Varianten von Toto, die immer eher vorsichtig und dann am Ende doch besser sind. Diese Schwarzmalerei ist ja in der Formel 1 auch leider unter Fans, unter uns Journalisten im Media Center überall gerne mal im Vordergrund. Und da gab es jetzt auch Äußerungen von John Todd diese Woche und auch von Chase Carey, soweit ich weiß, die sich darüber ausgelassen haben, dass man nicht alles zu schwarz sehen sollte in der Formel 1. Und ich glaube, diese Saison könnte das auch beweisen, wenn man wirklich mit einem klaren Blick drauf schaut. Denn es sieht super spannend aus.
Also ich muss sagen, mich regt das Thema auch seit Jahren auf. Vor allem bei Einführung der Hybridmotoren am Anfang, was da gelästert wurde und für Quatsch und Schwachsinn da gebracht wurde. Und im Gegensatz dazu in der Formel E ist alles rosa-rot und alles super. Da muss ich sagen, habe ich mich unfassbar aufgeregt die letzten Jahre schon.
Nachdem ich mich durch das Formel-E-Reglement letzte Woche durchgekämpft habe, da ist nichts rosa. Nee.
Aber alles grün.
Aber ich glaube, steht wieder eine coole Saison vor. Bevor. Also,
ja, vor allem die Kritik ist auch nicht gerechtfertigt. Wann hatten wir das letzte Mal ein schlechtes Jahr?
Auch letztes Jahr war gut.
2013 war es langweilig, wo Sepp alles dominiert hat. So, und danach war es eigentlich immer...
Aber da waren die Dinger laut, also muss es gut gewesen sein.
2015 hat Hamilton auch nochmal einen Alleingang gemacht, aber ansonsten ging immer irgendwo... einen WM-Kampf ab und das ist das, was wir wollen, was wir sehen wollen, das haben wir immer geboten bekommen und im Mittelfeld gibt es coole Action, wie gesagt, das ist ja wirklich schon auch immer spannender geworden über die Jahre mit den Teams, die da jetzt dazukommen, dass so ein Team wie Haas von vornherein da mitfährt und nicht hinterher dümpelt wie HRT und KTM und was weiß ich, aber ich sag mal so, da wurde jetzt nicht so viel verkehrt gemacht.
Und epische Rennen auch an sich, muss man sagen. Ich meine, wenn ich mir letztes Jahr anschaue, so viele epische Rennen, was da vorne auch an der Spitze los war. Ja, ja. Silverstone, Hockenheim, Boston. USA. Also es war ja, also ja, wirklich epische Rennen haben wir da gehabt. So viele tolle gute Kämpfe, Rennen hatten wir selten, finde ich.
Auch sowas wie der Schlussspurt in China. Ja.
Ja. Oder Monza. Ja, Monza. Auch, also es war so viel Gutes dabei, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Wenn die Saison nur ansatzweise da anknüpfen kann, bin ich zufrieden.
Genau. Und man sollte nicht immer alles zu schlecht sehen und zu schwarz schreiben oder sprechen. Auch mal ein Tipp an alle. Es muss nicht immer alles nur schwarz und weiß sein. Es gibt auch ein, es ist in Ordnung so, wie es läuft. Und nicht alles immer nur das Beste oder das Schlechteste und alles niedermachen oder in den Himmel loben.
Vor allem war die Formel 1 auch immer schon so.
Ich glaub, und das gab es auch schon vor 20 Jahren.
Ich wollte sagen, wenn man jetzt irgendwie gesehen hat, wie so ein Senna alles dominiert hat oder Jackie Stewart damals in dem Tyrrell, da hat, glaube ich, keiner Juhu geschrien, wenn der vorne ganz alleine...
Man sieht ihn leider nicht im Bildausschnitt, aber da ist ein schöner...
Wenn er ganz alleine da seine Kreise gefahren ist mit Sever im Schlepptau und die anderen sind nicht hinterhergekommen, das war, glaube ich, nicht spannend. Also von daher, es gab immer schon so dürre Perioden, wenn einer alles dominiert hat, dann ist es halt so. Aber jetzt gerade haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer ein sehr enges Feld gehabt.
Absolut.
Es ist nicht alles perfekt, aber es ist eben auch nicht alles schlecht.
Genau, und so, genau so sollte man es auch sehen. Es gibt auch ein paar Technik-Trends dieses Jahr. Du bist ja unser Technik-Experte. Du hast auch die ganzen Technik-Checks vor Saisonbeginn gemacht in der Launch-Woche. Es gibt die fehlenden Technik-Checks jetzt nach den Testfahrten auch auf unserer Webseite zum Nachlesen. Verlinken wir hier oben über Flo irgendwo.
Ich muss korrigieren, unser Technik-Experte ist natürlich Jörg Zander. nicht ich. Ich bin nur Stellvertreter auf Erden.
Eins seiner alten Hemden aus Formel 3. Nein, IT. Dass er uns mitgebracht hat.
Opel Team Rosberg, oder?
Ja, genau. Ja, aber tatsächlich gibt es interessante Sachen. Ich meine, wir haben ein neues Reglement. Heißt, man sieht es ja auch optisch ganz gut. Breitere Flügel, weniger komplexe Flügel. Das hat das Ganze Autokonzept ein bisschen verändert. Also für viele sieht das jetzt wie eine kleine Änderung aus, für die Aerodynamiker ist das allerdings ganz schön Kopfzerbrechen. Also als die mit diesem Reglement angefangen haben, haben sie erstmal gesagt, Katastrophe, wir verlieren so viel Abtrieb im Vergleich zum Vorjahr, jetzt sind wir schon wieder schneller als im Vorjahr. Also die Zeiten, die wir da bei den Testfahrten gesehen haben, waren unfassbar. Ich glaube, man kann jetzt schon mit Gewissheit sagen, dass die Autos schneller sind. Aber wie sie diese Performance generieren, ist natürlich ein bisschen anders als im Vorjahr. Also das heißt, Unterboden ist immer das wichtigste Thema. Ich baue mein Auto immer so, dass ich am Ende den Unterboden möglichst gut angestimmt habe, damit der Diffusor gut funktioniert, weil der Diffusor bringt mir viel Abtrieb und er kauft diesen Abtrieb mit vergleichsweise wenig Luftwiderstand. Wohingegen die Flügel ja doch für relativ viel Luftwiderstand sorgen, auch wenn sie natürlich auch Abtrieb machen. Jetzt habe ich größere Flügel, das heißt, ich habe mehr Abtrieb durch die Flügel, habe natürlich auch höheren Luftwiderstand, DRS-Effekt wäre größer und so weiter. Jetzt muss ich aber trotzdem noch irgendwie versuchen, trotz dieser mangelnden Komplexität, meinen Unterboden möglichst gut zum Funktionieren zu kriegen. Weil die Flügel jetzt simpler sind, hat sich das Ganze ein bisschen mehr verschoben nach hinten auf die Bargeboards. Das heißt, die sind vielleicht noch ein bisschen komplexer als zuvor, die Dimensionen auch da eingeschränkt. Insgesamt dieses Zusammenspiel hat sich dann aber ein bisschen verändert. Und das sieht man auch sehr schön. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen von den Teams. Das sieht man ja am Frontflügel, haben wir schon mal besprochen. Manche haben die Frontflügel zur Endplatte hin sehr, sehr steil gestellt, diese einzelnen Flaps, verkleiden da fast den Vorderreifen, was irgendwie ja logisch erscheint, weil ich dadurch den Luftwiderstand reduzieren kann und gleichzeitig Abtrieb gewinne. Ist aber dann wiederum nicht mehr ganz so toll, weil ich die Luft nicht mehr so um das Auto rumleiten kann und diesen Wake des Front der Vorderachse, das ist ja ein irre komplexes Gebilde da, dass der Vorderreifen zieht einen Luftstrom hinter sich her und Verwirbelungen, die mir das komplette Auto versauen sozusagen, das will ich alles vom Auto weg haben und das macht halt der Frontflügel nicht mehr ganz so gut, aber da gibt es eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen und da wird es interessant zu sein, was wird sich durchsetzen. Mercedes hat ja eine komplett andere Herangehensweise als beispielsweise Ferrari oder Alfa, auch Red Bull ist eher im Mercedes-Lager anzusiedeln. Und Mercedes hat da schon kleine Korrekturen vorgenommen mit diesem riesen Upgrade, ist aber trotzdem noch weit davon entfernt, so aggressiv zu sein wie Alfa oder Ferrari. Und aktuell schaut es ein bisschen so aus, als wäre die Ferrari-Alfa-Lösung vielleicht ein bisschen besser. Aktuell wirklich. Die Frage ist, wie entwickelt sich das weiter? Wir haben ein neues Reglement und da sind die Sprünge sehr, sehr viel größer als jetzt irgendwie am Ende von der Reglementsperiode. Das heißt, die Weiterentwicklung wird sehr, sehr steil verlaufen und da ist die Frage, welches Konzept hat da vielleicht noch ein bisschen mehr Raum? Da haben natürlich die Teams auch alle ihre Analysen gemacht, haben schon vorab gesagt, okay, wir erwarten von diesem Konzept, dass der Sprung potenziell größer sein kann als vom anderen, auch wenn wir vielleicht da bei einem anderen Level starten. Teams sind offenbar zu unterschiedlichen Erkenntnissen gekommen und deswegen wird das sehr, sehr interessant sein, das zu beobachten, wie sich das über die Saison hinweg auch entwickeln wird. Bei Toro Rosso hat man zum Beispiel gesagt, wir haben jetzt ein Auto erstmal da. Das ist vielleicht nicht das Allerbeste, aber wir erwarten von dem das größte Potenzial im Verlauf der Saison. Und ja, da bin ich persönlich jetzt mal sehr gespannt. Viele meinen ja, dass Mercedes zum Beispiel auch diese Konzepte mal wechselt. Also zum Beispiel Testwoche 1, Testwoche 2, diese unterschiedlichen Autos, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil dann müsste man an beiden ja weiterentwickeln ja. Und das würde Ressourcen verschlingen, selbst wenn ich das Geld habe. Die Windkanalzeit ist reglementiert, CFD-Zeit ist reglementiert, also diese Chance sehe ich nicht. Aber wir werden trotzdem verschiedene Richtungen haben. Bei Mercedes und bei Red Bull ist man trotzdem noch überzeugt, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und ich meine, die wissen ja eigentlich schon, wovon sie sprechen. Also das wird auf jeden Fall ein Punkt, auf den man über die ganze Saison hinweg schauen kann.
Das technische Wettrüsten wird auf jeden Fall auch eine interessante Thematik in diesem Jahr sein. Nicht nur der Kampf auf der Rennstrecke und vielleicht auch mehr als in den letzten Jahren, weil es auch alle Teams ein bisschen betreffen kann. Jeder kann da ein bisschen einen Sprung machen. Was bei Mercedes vielleicht noch ein Punkt ist, der bei den Testfahrten so ein bisschen, um es mal anzusprechen, ein bisschen fehlinterpretiert wurde. Es war keine Reaktion darauf, dass sie in der ersten Woche nicht bei den Zeiten vorne dabei waren. Erstens sind sie nur Long Runs gefahren, sind sie nicht auf Zeiten, auf Short Runs, auf Quali Runs gefahren. Und zweitens, ein Grund dafür, dass sie das gemacht haben, ist, dass sie in der zweiten Woche ein neues Auto quasi gebracht haben, wo du gleich am ersten Tag, als du es gesehen hast, was ist denn das, gesagt hast, das ist ja ein komplett neues Auto. Und das kann man nicht innerhalb von 4 Tagen entwickeln oder neu im Windkanal ausprobieren oder zeichnen oder sonst irgendwas. Da kann man 2000 Leute da sitzen haben in Brackley, was nicht der Fall ist. Wir waren schon dort und haben es gesehen. So viele Leute sind es dann doch nicht. Das funktioniert nicht in der Formel 1. Das braucht Wochen, teilweise Monate, je nachdem, wie die Teile gebacken werden müssen, die Vorlaufzeiten. Das heißt, das funktioniert nicht.
Also ich glaube, James Allison hat sogar auch gesagt, jeder Quadratzentimeter dieser aerodynamischen Oberflächen hat sich bei diesem Upgrade geändert. Also sowas macht man nicht eben mal. Ah ja, der Ferrari
schon übers Wochenende.
Lass das auch mal ausprobieren, lass uns mal so ein paar 3D-Drucker holen. So ja. Nee, das geht nicht. Also.
Nur so viel nochmal, um auf die Testfahrten zu blicken. Jetzt blicken wir wieder nach vorne und zwar auf die Rookies in diesem Jahr. So, also unser letzter Punkt hier in unserer kleinen Vorschau-Diskussion. Denn wir haben dieses Jahr, ja, je nachdem wie man sagen will, 4 bis 5 Rookies, die ich zählen würde. Lando Norris ist klar, George Russell ist klar, Alexander Albon ist klar. Giovinazzi würde ich mit dazu zählen, weil es ist keine volle Saison gefahren. Ist ein Rookie.
Ich glaube, wir können uns kein Wochenende sind. Ich glaube, wir können uns uns das ganz einfach machen, erzählt als Young Driver bei Testfahrten, weil er noch weniger als 3 Grand Prix hat. Ja. Also ist er für uns auch ein Young Driver. Ja. Okay.
Wie Gary Paffett es wäre, wenn er das macht. Ist auch ein Young Driver. Und dann müssen wir eigentlich Robert Kubica auch als Rookie fast nehmen, weil diese Autos so lange nicht gefahren, das ist für ihn auch alles neu.
Und mit den körperlichen Begebenheiten, die er ja bei seiner ersten Formel 1 Karriere nicht hatte. Deswegen erzählen wir den auch noch zu den Rookies.
Ob der das gerne hört?
Er wird es vielleicht nicht gerne hören, andererseits ist er doch durchaus realistisch, so wie er auch redet.
Ja.
Und wird spannend zu sehen, was er erreichen kann, Flo. Ja. Was rechnest du mir bei, Robert?
Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, jetzt noch schwieriger geworden eigentlich mit diesem Auto. Wenn man sich das letzte Jahr angeschaut hat, wo er getestet hat für Williams, da sah das überhaupt gar nicht problematisch aus. Der hatte locker das Level von den Stammfahrern, die allerdings selbst auch jetzt nicht das allerhöchste Level hatten. Also von daher, die als Gradmesser zu bezeichnen, war auch schwierig. Aber vom Team gab es eigentlich bei Kubica immer positives Feedback, wenn das Auto gefahren ist. Ich glaube, körperlich wird er keine Einschränkungen haben. Der würde das alles nicht machen, wenn er nicht in der Lage wäre, so ein Auto zu fahren. Wenn er am Testtag 130 Runden fährt, also wenn der Arm da irgendwo im Weg stehen würde, dann würde er das nicht schaffen. Aber ich glaube, die Kopffrage ist halt viel größer. Bei dem Rennfahrer sind es 80-90%, die im Kopf gemacht werden. Und der Mann ist 8 Jahre weg gewesen aus diesem Sport. Und ob der sich nochmal dieses Mindset reinbringen kann, wo der damals war, wo er halt quasi nach der Spitze gegriffen hat, nach dem Ferrari-Vertrag. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig und ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand das nach so einem Rückschlag, nach so einer langen Zeit schafft, da wieder anzuknüpfen. Also ich glaube, er wird ordentlich fahren, aber er wird nicht mehr der Robert Kubica sein, der damals gefahren ist.
Das wird höchstwahrscheinlich auch so der Fall sein. Schon allein selbst, wenn er durchgefahren wäre, so viele Jahre später, ändert sich nun mal was, wenn er älter wird.
Ich finde es interessant, weil ich sehe es zu 180 Grad anders als du, Flo. Also ich glaube, dass er vom Kopf her, das sehe ich nicht das Problem mit Motivation und so weiter. Weil wenn er diese Motivation, diesen Willen nicht hätte, hätte sich der nicht mehr so zurückgekämpft.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine den Ehrgeiz, halt mal vom 1 auf Top-Level zu fahren und auf dieser Welle zu schwimmen, auf die er sich damals halt hingefahren hat bei BMW Sauber. Das kommt ja auch nicht
von 0 auf. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, daran wird es nicht scheitern, weil er will sich ja auch selbst nochmal beweisen, dass er es kann.
Ja, aber bei ihm ist das Ziel jetzt vielleicht verändert. Das Ziel ist jetzt nicht mehr, das Top-Cockpit bei Ferrari zu bekommen oder irgendeinem anderen Top-Team, Mercedes, Red Bull, sondern sein Ziel ist, allen zu beweisen, ich fahre jetzt wieder in der Formel 1, ich habe es noch drauf.
Ja, aber ich glaube, das ist vom Kopf her ist das dann nicht das Problem. Ich glaube, da ist er voll dabei und top motiviert. Also, das ist jetzt nicht so wie ein
Bottas.
Also,
an der Motivation, glaube ich, kann
man das ist nicht so wie ein Bottas. Das ist auch keine Frage der Motivation, die man halt quasi, wie soll ich sagen, aktiv beeinflussen kann. Ich glaube, dass diese Welle, diese Zone, die man sich reinbringen kann mit Erfolgen, dass man halt ein Selbstvertrauen aufbaut, was man sich jetzt nicht antrainieren kann oder so, sondern was halt einfach nur durch Erfolge kommt. Und dieser Mann ist halt 8 Jahre keine Formel 1 Rennen mehr gefahren. Der weiß also gar nicht mehr, wo der steht. Früher konnte der gegen Hamilton fahren, der konnte gegen Vettel fahren, der wusste, ich kann die überholen, ich kann mit denen kämpfen. Das weiß der heute alles nicht mehr, weil der hat das 8 Jahre nicht gemacht.
Ja.
Der konnte sich nicht überprüfen, der weiß jetzt nicht mehr, wo er steht. Und der hat, wie gesagt, dass er damals jetzt zu dem Ferrari geben könnte, der hat gesagt, klar, Schleicher und so. Und heute kann er es nicht mehr sagen, weil er weiß es nicht. So. Und das ist halt ein Unterschied.
Aber ich habe vor Leuten mit körperlichen Behinderungen, die sich dann so zurückkämpfen, extremsten Respekt. Ich meine, Zanardi auch in einem anderen Feld, wo er Weltklasse dann halt auch ist bei den Paralympics und so weiter.
Ja, oder auch eine Tourenwagen,
also, hat Rennen gewonnen. Also ich glaube, die haben teilweise sogar im Kopf noch was Krasseres, um sich überhaupt wieder so zurückzukämpfen.
Die erste andere Art und Weise.
Musst du im Kopf halt irgendwie noch krasser drauf sein. Ich glaube aber leider, dass es körperlich nicht so ganz klappen wird. Es ist eine unfassbar tragische Geschichte, aber für die Formel 1 wäre es auch nicht gut, um ehrlich zu sein, wenn jemand mit dieser körperlichen Beeinträchtigung, die er immer noch hat, ich meine, wir sehen ihn ja. Wie würde es sich denn anhören, wenn jemand sagt, okay, wenn du so eine körperliche Beeinträchtigung hast, kannst du immer noch ein Formel 1
Auto
absolut auf Top-Niveau
fahren. Ich gebe dir ein Beispiel. Mick Doohan hat sich damals in Assen den rechten Fuß fast abgefahren. Und der konnte seitdem keine Fußbremse benutzen, eine Hinterradbremse. Und der hat seine 5 Weltmeistertitel mit einer Daumenbremse geholt. Also es ist halt so, wenn Kubica dieser rechte Arm nicht einschränkt beim Autofahren, und das kann er nicht, weil der würde sonst nicht 130 Runden fahren, der wird auch keinen Profivertrag bekommen, die fahren Formel 1. Wenn die irgendwo sehen würden, dem Jungen geht irgendwann der Saft aus in dem Arm oder er kann keine Hairpin fahren oder sowas, dann würden die dem kein Auto geben.
Aber vielleicht fehlt ihm dadurch halt das letzte Quäntchen. Auch was Reaktionen und so angeht. Ja, er hat gesagt, deswegen ist er Rallye gefahren, das war der eigentliche Grund, damit er die Reaktionen alles wieder schulen kann. Aber ich habe halt leider meine Zweifel, so schön es auch wäre, aber es wäre auf der anderen Seite ja dann auch schlecht für die Formel 1. Es würde ein blödes Bild abgeben, wenn jemand, der körperlich so beeinträchtigt ist, ein Auto genauso schnell fahren kann. Und ich glaube auch nicht dran, dass es funktioniert, auch wenn ich es ihm natürlich über alles wünschen würde, weil das ist eine sensationelle Geschichte. Aber absolut. Ich glaube leider nicht dran.
Also, wir wünschen es ihm, glaube ich, alle, und ich denke auch alle Zuschauer wünschen ihm das, aber es wird auf jeden Fall schwer, vor allen Dingen schneller zu sein als die anderen. Und mit dem Auto ist es halt leider erst recht schwierig einzuschätzen, was bei Williams da möglich ist, wie er sich da auszeichnen soll, und wie lange dann da die Motivation hält.
Das ist auch noch so ein Dämpfer, ja. Ich meine, jetzt kommt er endlich zurück, hat so lange dran gearbeitet, und jetzt kriegt er so ein Auto hingestellt. Ja. Also es ist natürlich auch für die Moral nicht gut. Ich meine, er hat sich jetzt da, wie gesagt, so hochgearbeitet mental, um sich wieder als Formel-1-Fahrer selbst auch zu sehen, und jetzt kriegt er dann so einen Scheiß hingestellt.
Aber dann hat er noch einen Teamkollege, der auch kein Außenbohrer ist.
Ja. Genau, der gut ist, der aber auch unerfahren ist, wo man auch abwarten muss, was passieren kann. Und schauen wir uns doch auch mal die anderen, jetzt haben wir mal Robert Kubica gesprochen, schauen wir uns mal die anderen vier Rookies, die richtigen Rookies an, die wir noch haben. Christian, da sagst du doch am besten gleich mal was. Wer von den vier ist für dich der Spannendste?
Ja, am spannendsten ist ganz klar einer. Antonio Giovinazzi aufgrund seiner Frisur.
Also er ist optisch dein Favorit.
Selbstverständlich, ja. Sensationeller Typ.
Nee, also das Gegenteil von Robert Kubica.
Ist auch eine coole Socke, muss man sagen. Aber wer ist mein Favorit von denen? Das ist schwierig.
Also Norris, Russell, Albon und Giovinazzi.
Norris sage ich nicht. Der wurde extrem hoch gehandelt, bevor er in die Formel 2 gekommen ist. Aber
letztes Jahr hat nicht überzeugt.
Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn der nicht mehr testen kann, wie er will, dann ist er nicht mehr so gut, dann ist er nicht das Wunderkind. Also den habe ich irgendwie, was heißt abgeschrieben, aber der ist für mich kein Wunderkind mehr. Das hat er ein bisschen verloren. Und dann Albon, den tut man ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, ja gut, der hat jetzt nur so bekommen, weil Toro Rosso sonst keinen gefunden hat. Aber ein Wunderkind ist er für mich dann auch nicht. Und dann haben wir noch Russell und Giovinazzi. Ich sag, also abgesehen davon, dass er mit der Kiste nichts erreichen kann, ist für mich Russell trotzdem der erfolgversprechendste oder vielversprechendste von denen.
Würde ich zustimmen, dass Russell da das Interessanteste ist, auch von seiner Art, von seinem ganzen Herangehen an die Sache und der Formel-2-Saison letztes Jahr, in der er dann aufgeholt hat und Norris den Titel weggeschnappt hat. Also ich würde auch sagen, George Russell ist Interessanteste, leider die schwierigsten Vorzeichen und kann mit dem Auto wahrscheinlich nichts bewegen. Wir haben ein WM-Tipp oder ein allgemeines Tippvideo für die Saison, das ihr auch sehen könnt bei uns. Und da haben wir getippt, wer wird der Durchbruch des Jahres oder wem gelingt der Durchbruch in diesem Jahr. Und ich habe auf George Russell getippt, obwohl er in Williams sitzt, weil es einfach darum geht, wie damals auch ein Pascal Wehrlein oder ein Charles Leclerc in einem schlechten Auto einfach was zu beweisen und zu zeigen, hey, ich bin da und ich glaube, das kann er trotzdem schaffen, gegen Kubica auch mit dem Williams. Deswegen für mich auch Russell. Du hast auf jeden Fall gestern schon mal, als wir gesprochen haben, so ein bisschen gesagt, Albon hat bei dir auch ein bisschen einen Stein im Brett.
Ja, ich wollte mich nicht wieder, wie gesagt, die Nesseln setzen wie mit Hardware letztes Jahr. Aber Alex Albon, ich habe den auch sehr unterschätzt und er ist beim Testen wirklich sehr gut gefahren. Also der hat sich da, abgesehen von dem Abflug in der ersten Runde, den sich ja selbst Kimi Räikkönen geleistet hat, passiert. Außerdem war es seine erste Ausfahrt im Formel-1-Auto, muss man sagen.
Der hat er noch niemanden eine Superlizenz.
Der hat nichts gemacht, der hat nie irgendwelche anderen Testfahrten gehabt oder so. Das war wirklich, dass man ein Formel-1-Fahrer kommt, der zum allerersten Mal in so ein Auto steigt, nachdem er einen Stammvertrag hat. Das sieht man, glaube ich, sehr selten. Dafür hat er super gemacht und der Junge ist ganz schön aufgeweckt und er ist halt auch in der Formel 2. Ich meine, er ist hinter Russell und Norris gelandet, also hinter auch zwei sehr, sehr starken Fahrern. Und ja, den schätze ich schon besser ein, als man denkt. Aber im Vergleich zu den anderen dreien, erstmal Giovinazzi, der wird immer so auf seine beiden Abflüge bei Sauber reduziert da in China. Der kann auch viel, viel mehr. Der ist, glaube ich, ein sehr schneller Fahrer. Ich meine, sonst wäre er nicht bei Ferrari in dieser Position und bis dahin gekommen. Also von Giovinazzi halte ich auch sehr, sehr viel. Russell, muss man sagen, der war ja bis zur Formel 2 immer so ein bisschen unterm Radar. Quasi hat so vertauschte Rollen mit Norris gehabt, so zu Formel 3 Zeiten.
GP3 hat auch schon gut angegast.
Ja, aber da war halt so in den Klassen war halt so ein Norris immer der Superstar. Und dann hat nach Formel 2 der Russell ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen. Weil man da auch sagen muss, Russell ist für ART gefahren, Norris für Carlin, die ich nicht so stark einschätze. Und was ich mir auch vorstellen könnte bei Norris, der hatte halt schon so diesen Formel 1 Vertrag vor Augen, weil der wusste wahrscheinlich schon früher, dass Alonso geht und dass er dieses Auto dann irgendwie bekommt, hat die Freitagstests gemacht, hat schon Testfahrten gemacht. dass der auch so von dieser Formel 1 Perspektive vielleicht letztes Jahr so ein bisschen abgelenkt war. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er seinen Wunderkind-Status schon verloren hat. Ich schätze ihn auch sehr, sehr stark ein und ich glaube, dass der das auch schaffen kann, da als bester Rookie rauszugehen.
Aber wenn sich einer davon schon ablenken lässt, ist er für mich kein ganz großer. Der muss.
Ja, was sagst du dann zu Sebastian Vettel? Der hat in den kleinen Serien nichts mehr gerissen. Der ist Formel BMW-Meister geworden, er hat keinen Formel 3-Titel geholt, der ist GP2 da noch nicht mal gefahren, er ist in der World Series gefahren, hat da ein paar Rennen gewonnen, schön, aber World Series ist auch nicht Formel 2 oder GP2.
Ja, Norris hat, glaube ich, ein Rennen gewonnen, wenn ich mich recht erzähle.
Also das war GP2, ja, aber in der Formel 2.
Ja, also für mich war der einfach nicht. Er ist sicher kein Nasenbohrer, das ist auf keinen Fall.
Ich sage nur, dass Fahrer die Bühne in der Formel 1 erst recht auch so. Für die ist das das einzige oberste Ziel.
Ja, das sagt er auch im Interview, dass Formel 1 das seine dann ist. Aber das würde ich an der Stelle dann auch sagen.
Ja, muss er ja auch sagen. Ja. Davon sind sie alle überzeugt.
Ja, natürlich. Aber
auch die es nicht schaffen.
Es kann aber gut so sein, dass halt jemand diese Supermotivation in den kleinen Rennserien so ein bisschen fehlt, wenn die halt sagen, ich will nur Formel 1, ich will nur Formel 1, ja, ich will nichts anderes so. Natürlich ist das jetzt vielleicht nicht beispielhaft, wie so ein Hamilton, anders wie ein Hamilton, der natürlich in jeder Rennserie rasiert hat, bis zum geht nicht mehr.
Oder ein Leclerc.
Was ich super hoch anerkenne und was ich auch toll finde, aber so ein Sebastian Vettel hat es anders gemacht. Der hat erst nach Formel 1 richtig aufgedreht und da gehört er auch hin.
So. Punkt! Ich glaube, da bekommst du auch ein bisschen Zustimmung dafür, für diese Aussage, ist aber jetzt auch schwer, das zu widerlegen. Aber
er hätte halt nur nach der Formel 3 vielleicht bei ihm keiner gesagt. Er wurde von D-Racer geschlagen, von irgendwelchen anderen, die man in der Formel 1 jetzt nicht als viermaligen Weltmeister sehen würde. Von daher.
Ist da bei D-Racer, Buemi, waren so die Gegner.
Wie gesagt, der Norris kann da durchaus auch ohne Formel 2-Titel noch gut abgehen. Und jung ist er auch noch. Jüngster Fahrer im Feld, 19 Jahre erst.
Man muss auch bei ihm dann wieder schauen, was ist jetzt mit dem McLaren wirklich los. Ja. Weil das ist ja auch ein großes Fragezeichen über McLaren. Über solche Fragezeichen bei McLaren, bei Williams, bei allen Teams lassen wir uns in einzelnen Videos aus, die ihr in der Woche vor dem Grand Prix in Melbourne alle noch bei uns anschauen könnt. Da gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe bei allen Teams, bei allen Fahrern, bei allen Autos und was wir erwarten können in dieser Saison von ihnen. Jetzt geht man nochmal schnell einen Tipp für Melbourne ab, wenn wir schon dabei sind, bevor wir uns hier verabschieden aus der Rookie-Diskussion.
Paul oder Sieg? Was willst du?
Schnellste Rennrunde.
Beides.
Auch für die schnellste Rennrunde hier oben verlinkt ein Video, in dem wir diskutieren, sollte es Punkte dafür geben oder nicht. Oder soll es vielleicht auch für den schnellsten Boxenstopp Punkte geben. Überraschender Außenseiter in unserer Diskussion. Aber jetzt Melbourne, machen wir doch mal die Top 3 im Rennen.
Lass es doch Paul machen. Ich bin ein bisschen
Paul und die Top 3. Du bist ein bisschen wie Roger, bisschen tippen und wetten. Christian hat da schon gewettet um die Teamduelle.
Dann fange ich an.
Wenn wir schon bei den Videos sind, Christian hat mit Roger Benoit ein Video gemacht über alle Teamduelle. Da gibt es auch eine Wette, die läuft.
Am Ende der Saison bin ich arm.
Naja, wobei, bei Flo sind die teureren Wetten mit dem Champagner.
Ja. Aber das kann ich von den Spesen abbrechen, oder Stefan? Weil das ist ja quasi für die Firma, fürs Video haben wir das gemacht. Wenn ich verliere, Verluste schreibe ich auf die Firma, gewinne ich
selber. Gewinne sagst du selber
ein. Ich bin so eine richtige Bad Bank.
Klingt gut.
Aber okay, jetzt Flo, schieß los.
Also Pole Position, Charles Leclerc. Sag ich jetzt mal, der schlägt bei Ferrari immer gut ein. Und Rennen, Hamilton, Leclerc und Platz 3 sage ich einfach mal Daniel Ricciardo, weil ich es dem in Australien wünsche.
Wo ist der Vettel?
Er hätte zu Hause
mal verliert. Der ist kollidiert mit Verstappen.
Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. So, mach meine Pole. Mach mal ein verrücktes Regen-Chaos, ich sag Verstappen-Pole. Mal was anderes mit Red Bull Honda im ersten Rennen, erste Qualifying, das wäre eine gute Geschichte. Vielleicht auch ein bisschen ein Wunsch, dass wir was Spannendes zu berichten haben. Verstappen auf der Pole, das Rennen gewinnt er aber dann nicht. Das Rennen gewinnt Hamilton. Ferrari holt mit Leclerc Platz 3. Auf 2 kommt Verstappen ins Ziel. Vettel fällt aus.
So, ich habe jetzt Wettervorhersage für mal geholt, damit ich weiß, was los ist.
Habe ich gut geraten?
Regenchaos.
So Sonnen, das ist nicht gut.
22 Grad Sonne, 22
aber
Grad Sonne.
Aber heute regnet es.
25 Grad Sonne, 29 Grad Sonne. Also Regenchaos.
Es ist alles möglich.
Wenn die Meteorologen nicht wieder komplett falsch
sind. Und das sind sie immer.
Was sie sonst immer machen, dann gibt es kein Regenchaos. Also, das ist natürlich jetzt schon mal ein enormer Wissensvorsprung, den ich für meinen Tipp habe. Ich sage Pole Position. Charles Leclerc.
Sehr schön.
Ich bin gespannt, was Google...
Note 2 für die Aussprache.
Bin gespannt, was YouTube da für Untertitel anzeigt, bei den automatisch generierten.
Charles Leclerc.
Rennsieg tippe ich dann auf Sebastian Vettel. Vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc.
Okay, du bist der einzige Vettel in den Top 3.
Das klingt sehr realistisch und glaubwürdig. Aber ich wollte es ein bisschen spannend machen.
Genau.
wie das bei Spielsüchtigen halt so ist.
Also. Genau, wir gehen auf Risiko, weil wir gewinnen dann mehr.
Genau.
Sagt uns jetzt in den Kommentaren nicht, was ihr gewinnen wollt.
Es gibt nämlich auch nichts.
Aber. Es gibt nämlich nichts zu gewinnen. Noch nicht mal so eine schöne Motorsportmagazin.com Kaffeetasse.
Auch einen schlechten Wetterbericht gibt es zu gewinnen. Aber was ich echt unfair finde, ist, dass die User einfach nur runterschreiben können und sich über unsere Aussprache auslassen können. Wir sollten als Soundfile aufnehmen können und selber das besser machen.
Sendet uns Soundfiles bitte, damit wir das Ganze überprüfen können, wie ihr selber aussprecht, alle Fahrer. Solange ihr diese Aufnahmen tätigt, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, was ihr von unserer Saisonprognose haltet, wer eure Top 3 plus Pole für Melbourne sind und was ihr sonst noch so diese Saison erwartet. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, das haben wir am Anfang schon gesagt, hat sich, glaube ich, jetzt auch in dieser halben Stunde nicht geändert.
Freue mich jetzt noch mehr eigentlich.
Jetzt noch mehr, jetzt sind wir erst richtig eingestimmt, ihr hoffentlich auch. Hier links und rechts neben Flo gibt es wieder noch zwei andere Videos, Vorschau, Technik, alles, was wir zu bieten haben. Drückt uns die Daumen, dass wir einen spannenden Saisonauftakt in einer Woche erleben.